Willkommen zurück zu Freya Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die greifbar nahe Gegenwart Gottes. Wir kommen nun zur wichtigsten Erfahrung der Wüste. Obwohl die Wüste tatsächlich ein Ort der Prüfung ist, ist sie als solche noch viel mehr als ein Ort beispielloser Vertrautheit mit Gott. Im Kern der Prüfung ist die Gegenwart Gottes greifbar nahe. Wenn der Betroffene sich in der kritischen Situation der Prüfung Gott gegenüber öffnet, gewinnt er oft eine tiefere Erkenntnis seines Gottes, die weniger von seinen eigenen gefassten Vorstellungen abhängt. Es ist, als ob ihm durch das Leiden eine Maske von den Augen fiele und seinen Blick schärfte, um diesen anderen besser wahrnehmen zu können, jenseits der Projektion des eigenen Ich. Dann wird der Ausruf Hiobs, der die Symbolfigur aller Gerechten ist, die im Glauben ernstlich geprüft werden, zu ihrem eigenen Ausruf. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. So am Ende des Hiob-Buches in Kapitel 42, Vers 5. Dies ist eines der unbegreiflichsten Rätsel der Bibel. Genau dann, wenn Gott sich als der ganz andere offenbart, beginnen wir wirklich, ihn zu erkennen und seine Nähe zu spüren. Für Gottes Volk ist diese Prüfungszeit auf dem Weg durch die Wüste auch der Zeitabschnitt eines 40 Jahre dauernden Wunders, eines Daseins, das gänzlich auf die Ebene des Wunderbaren gehoben ist. So sagt es Irenäus in Gegen die Häresien in Buch 4. In den hebräischen Schriften finden wir sonst kaum eine solche Konzentration von Zeichen und Wundern. Das Wasser aus dem Felsen, Wachteln und Manna, die Reinigung des Wassers und so weiter. Die Wüstenstraße ist von aufmerksamen Gesten der liebevollen Güte Gottes durchsetzt, der seinem Volk zu essen und zu trinken gibt. Die Gegenwart Gottes manifestiert sich in noch deutlicheren Zeichen, die immer dem Charakter der Wanderung entsprechen. Die Wolke und die Feuersäule, das Offenbarungszelt und die Bundeslade. Hier schließen sich die ständige Gegenwart Gottes und das vorläufige Wanderdasein ganz und gar nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil, das eine macht das andere möglich. Der Pilgergott führt die, die er gerufen und gerettet hat. So heißt es in Exodus 13. Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Ein späterer Text aus priesterlichen Kreisen macht die göttliche Gegenwart inmitten des Volkes sogar zum tiefsten Grund für die Befreiung aus Ägypten. So heißt es in Exodus 29. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Ich brachte sie heraus, um zu wohnen. Das Verb, das mit wohnen übersetzt wird, ergibt das Substantiv Shekinah, hebräisch, das in der späteren jüdischen Theologie die Gegenwart Gottes in der Welt bezeichnet, oft in der Form von Licht und immer das auserwählte Volk im Exil begleitend. Die Shekinah ist verwandt mit dem, was die priesterlichen Schreiber in der Bibel die Herrlichkeit des Herrn nennen, so in Exodus 24, 16 und 40, 34. Der Prophet Ezechiel sah sie den Tempel von Jerusalem verlassen, um sich den Israeliten im Exil anzuschließen, so im ersten Kapitel, im 18. und im 11. Was das Offenbarungszelt und die Bundeslade angeht, ist es äußerst schwierig, ihre ursprüngliche Funktion während des Auszugs zu bestimmen, da spätere Reflexionen über die Gegenwart Gottes die ersten Schichten der Überlieferung in großem Maß überlagerten. Die detaillierte Beschreibung des Offenbarungszeltes in Exodus 25 bis 31 und 35 bis 40 scheint zum Beispiel in vielerlei Hinsicht eine zeitlich zurückprojizierte Beschreibung des Jerusalemer Tempels zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach war das Offenbarungszelt ein Zelt außerhalb des Lagers, in das Mose ging, um mit Gott zu reden. So in Exodus 33. Und die Bundeslade war eine Truhe oder ein Podest und repräsentierte den Fußschemel Gottes oder sogar seinen Thron, ein Zeichen dafür, dass Gott sein Volk führt. Sicher ist es weniger problematisch als die Anbetung des goldenen Kalbes im 4. Buch Mose, Kapitel 10. Alles künftige Nachdenken über die Gegenwart Gottes wird dazu neigen, sie auf Dauer dingfest zu machen, mit dem Risiko, sie übermäßig zu verdinglichen oder sie vom souveränen Willen Gottes abhängig zu machen, so dass sie dem Menschen niemals völlig zur Verfügung steht. Aus der Einsicht in die Unverfügbarkeit Gottes stammen bilderstürmerische Impulse, die regelmäßig in der Religion Israels auftauchen. Aber wäre das das letzte Wort, dann würde das eine vollständige Verflüchtigung der Gegenwart Gottes und somit das Ende aller Religion bedeuten. Stattdessen ist Israel dazu aufgerufen, seinen Glauben zwischen zwei Polen auszuleben. Gott ist der Heilige, der Unnahbare, aber er führt sein Volk wirklich und wahrhaftig, mehr noch, er vermittelt ihnen etwas von seiner eigenen Heiligkeit. Genau das geschieht während der Begegnung mit Gott auf dem Sinai, in jenem Augenblick der Wüstenwanderung, in dem die Vertrautheit des Volkes mit seinem Gott ihren Höhepunkt erreicht. Dort treten die Israeliten in eine besondere Beziehung zu ihrem Befreier und als Ergebnis wird aus dieser bunten Schar früherer Sklaven ein Volk. So lesen wir in 2. Mose 19. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Soweit Exodus 19. Gott ist der Heilige, die Quelle aller Heiligkeit, und denen, die er erwählt hat, verleiht er einen Teil seiner Heiligkeit. So in 3. Buch Mose 19, Vers 2. Er heiligt sie oder, nach der Entstehungsgeschichte des hebräischen Wortes, sondert sie ab, reserviert sie für sich. Von da an sind sie ein Volk, solange wie diese vertraute Beziehung zu ihrem Gott besteht. Hier greifen die vertikale und die horizontale, die geistliche und die politische Dimension eng ineinander. Israel ist keine Nation wie alle anderen. Seine Identität als Volk ersteht aus der freien Erwählung des Pilgergottes. Ein alter Bibelabschnitt zeigt das in sehr einfachen Worten. Von den Höhen aus erblicke ich es. Dort ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern. So in 4. Mose 23, 9 und 5. Mose 33, 28. Wenn Israel so abgesondert ist, dann ist das in keiner Weise ein besonderes Vorrecht, das zum Ausschluss aller anderen Nationen auf der Erde führen würde. Im Gegenteil, genau in dem Augenblick, in dem die besondere Identität Israels herausgestellt wird, artikuliert sich ein universales Gottesverständnis. Als erstes durch die Erinnerung daran, dass sich der Befreier Israels nicht auf das Gebiet einer Nation beschränkt, sondern dass er Grenzen überschreitet. So heißt es in Exodus 19, unter allen Völkern, mir gehört die ganze Erde. Und zweitens durch den Ausdruck, ein Reich von Priestern, Exodus 19, 6. Ein Priester ist jemand, der zwischen Gott und seinen Mitmenschen steht. In gleicher Weise wird Israel als ein gottgeweihtes Volk zum lebendigen und greifbaren Zeichen für die Existenz und Gegenwart Gottes in der menschlichen Geschichte. Exodus 33, 16. Der heilige Gott, den niemand je gesehen hat, erklärt sich bereit, in all die Wechselfälle des menschlichen Lebens einzutreten, indem er sich ein Volk erwählt. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass hier diese universale Dimension zum Vorschein kommt. Als Abraham berufen wurde, erwähnte der Text in gleicher Weise alle Völker auf der Erde. Das ist ein Kennzeichen der biblischen Offenbarung, das praktisch die Kraft eines Gesetzes hat. Wenn Gott jemanden auserwählt, dann ist nie diese Person allein gemeint, sondern er hat immer noch andere im Sinn. Eine einzelne Berufung erreicht ihre volle Bedeutung erst dann, wenn sie im Zusammenhang der allumfassenden Pläne des Schöpfers gesehen wird. Es ist wahr. Zu bestimmten Zeiten im Leben des Gottesvolkes, gerade so wie in unserem persönlichen Leben, wird die Kraft dieses Gesetzes nicht wahrgenommen. Sie wird sozusagen von den Forderungen und Belangen des Augenblicks überschattet. Nichtsdestoweniger bleibt sie lebendig wie eine Glut unter der Asche, bereit zum richtigen Zeitpunkt aufzuflammen. Die Bibel versichert uns, dass diejenigen, die bereitwillig die Reise in den Spuren des Pilgergottes antreten, selbst zu einem lebendigen Ruf an ihre Mitmenschen werden. Von da an sind sie als Männer und Frauen gekennzeichnet, welche, vielleicht unbewusst, eine Botschaft weitergeben, die Gott in ihnen und durch sie an andere richtet. So auch in 2. Korinther 3, Vers 3. Das waren die Ausführungen von Frère John zu der greifbar nahen Gegenwart Gottes. In der nächsten Episode geht es um das Gesetz als Weg zur Freiheit. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet auf deiner Pilgerreise.